NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Juli 1937. Der Todestag des amerikanischen Komponisten George Gershwin.
Sommer 1937. Das Leben könnte so einfach sein. Könnte.
Ich bin jetzt 38, reich, berühmt.
Er müsste glücklich sein. Müsste.
Ich bin todunglücklich. Warum nur?
Vielleicht, weil der amerikanische Traum eine Lüge ist? Weil Geld und Erfolg allein nicht glücklich machen? George Gershwin. Nur noch wenige Tage und er wird sterben. Die Dinge sind nicht so einfach. Zeitsprung.
So, der Auftakt der 45 Uhr ist. Ba. Ah! Okay. Ba. One. Da.
Di, Wayne Marshall, da, da, Pianist und Dirigent aus England, probt mit dem WDR-Rundfunkorchester.
Strings, please. 45. 3 und.
Vor 75 Jahren starb George Gershwin. Am 11. Juli 1937. Er war. Er ist vielleicht der amerikanischste aller Komponisten.
Yeah, it's American. I mean, the style of it is very American.
Seine Musik wie sein Leben. Ein amerikanischer Traum. Bis kurz vor Schluss. East New York, das heutige Brooklyn. Hier ist der Schauplatz der Jugend von Jacob Gershowitz, Sohn russisch-jüdischer Einwanderer. Er selbst wird sich schon früh George, später George Gershwin nennen.
Mein Bruder wurde als zweites der vier Kinder geboren. Ich war der Älteste.
Ira Gershowitz, der im Schatten des Bruders später ebenso Karriere machen wird.
Vater versuchte sich mit den verschiedensten Unternehmungen, Restaurants, russischen und türkischen Bädern, Bäckereien, einem Zigarrenladen und in der 42. Straße, dort wo heute die Grand Central Station ist, einem Billardsalon.
Mit jedem Jobwechsel wechseln die Gershowitz zugleich die Wohnung.
George und ich haben einmal rückblickend über 25 Wohnungen gezählt.
Wobei sich das Leben ohne dies auf der Straße abspielt.
George war einer von der fixen und robusten Sorte.
So ein Zeitgenosse.
Er ist offen gesagt ein schwieriges Kind gewesen. Er beging kleine Diebstähle. Er erprobte die gesamte Skala der geringfügigen Straftaten.
Dieser Junge braucht ein Erweckungserlebnis. Ein kleines Wunder vielleicht. Während der kleine Gershowitz sich davor drückt, ein Schulfest zu besuchen, klingen plötzlich die Klänge einer Violine an sein Ohr. Das Spiel kommt aus der Aula der Schule. Einer seiner Mitschüler, Max Rosen, der als ein Wunderkind gilt, gibt Dvorak zum Besten. Den kleinen Raufbold Gershowitz berührt dies auf seltsame Art.
Es kam blitzartig, wie eine Offenbarung über mich. Ich beschloss, diesen Burschen kennenzulernen und wartete draußen von 3 bis 4:30 in der Hoffnung, ihn zu treffen. Es goss in Strömen und ich wurde nass bis auf die Haut. Ich erkundigte mich, wo er wohnte, marschierte so patschnass, wie ich war, zu ihm nach Hause und stellte mich ihm einfach, ohne große Zeremonie, als seinen Bewunderer vor.
Musik, das ist es, was er sich ab jetzt in den Kopf gesetzt hat. Die Eltern eines Kumpels haben ein Klavier, dort übt George. Ganz für sich allein. Sein Vorbild, der Überflieger Max Rosen.
Ja, Max öffnete mir das Tor zur Welt der Musik. Und schloss es beinahe auch wieder. Wenn wir zusammen Hockey spielten, redeten wir fast pausenlos nur über Musik. Und dann kam der Gipfel, nämlich der Tag, an dem er mir rundheraus klar machte, ich täte besser daran, nicht länger meine Gedanken an eine Musikerlaufbahn zu verschwenden.
Du hast es nicht, Georgie. Du kannst es mir glauben. Ich weiß es.
Aus Max Rosen wurde später ein international bekannter Geiger. Der Junge war wirklich begabt. Aber Georgie? Er kämpft. Gegen das Urteil des Überfliegers. Er spielt. Er ist ganz Amerikaner.
George war damals ungefähr 12.
Erinnert sich sein Bruder an den Tag, als ein Lieferwagen vor der Haustür hält.
Das Klavier war kaum durch das Fenster in das vordere Zimmer gehievt. Da saß George auch schon dran und spielte einen Schlager, der damals gerade in war. Ich hatte keine Ahnung, dass er überhaupt spielen konnte.
Klavierunterricht gibt zunächst ein Fräulein aus der Nachbarschaft.
Ihr folgte ein ungarischer Kapellmeister, der einen beeindruckenden Schnurrbart besaß, ansonsten aber total abgebrannt war.
Und schließlich gerät der Junge an einen Klavierlehrer, der ihm die Klassik nahebringt.
Eine Menge Jazzpianisten haben nie eine solche Ausbildung bekommen. Aber Gershwin hatte dieses Glück, einen klassischen Lehrer zu haben.
Wayne Marshall demonstriert an einem Stück von Gershwin den Unterschied zwischen klassischem Klavierspiel und der Jazzversion.
Play something like Lady Be Good in a classical way, for instance.
Also so klingt es klassisch.
In the jazz way.
So will der junge Gershwin spielen, aber sein Lehrer verbietet es ihm.
Im Augenblick lasse ich das noch nicht zu. Ich will, dass er zunächst in der Klassik eine solide Grundlage erhält.
Gershwin schmeißt die Schule und heuert in der Tin Pan Alley an, der Keimzelle des amerikanischen Schlagergeschäfts. Hier in der 28. Straße zwischen Fifth Avenue und Broadway sitzen zahlreiche Musikverlage. Tin Pan Alley, Blechpfannenstraße, diesen Namen trägt sie, seit ein Journalist spottete:
Die Musik, die hier zu hören ist, klingt wie aus der Bratpfanne.
Die Musikverlage engagieren Pianisten, die den Kunden Notenangebote vom Blatt vorspielen müssen. Konzertmeister, Theaterbesitzer, Sänger sollen die Rechte an den Stücken kaufen. So läuft das Geschäft. Der mehr schlecht als recht bezahlte Job als lebender Plattenspieler nennt sich
Songplugger.
So einer wird Gershwin. Mit 15 Jahren der wahrscheinlich jüngste in der Geschichte der Tin Pan Alley.
Du bist hier zum Musikspielen engagiert, nicht zum Komponieren. Komponisten haben wir hier mehr als genug.
Putzt ihn sein Chef runter, als er versucht, ein selbstgeschriebenes Stück an den Mann zu bringen. Das gelingt ihm erst mit 17. Für $5 verkauft Gershwin da die Rechte an einer seiner Melodien. Das ist der Anfang. Nebenher bespielt er Walzen für automatische Klaviere, auch mit seinen eigenen Melodien. Was im Hintergrund zu hören ist, ist eine solche Walze, bespielt von George Gershwin. Auch das Stück stammt von ihm und es bringt die Wende. Swanee wird zu einem Welterfolg, der sich, gesungen vom berühmten Al Jolson, über 2 Millionen Mal auf Platte verkauft.
Swanee, how I love you, how I love you, my dear old Swanee.
It's a great song, but I mean, it's one of many that he wrote.
Es ist ein großer Song und nur einer von vielen, die er schrieb.
Tatsächlich geht es mit Gershwin jetzt schnell bergauf. Es folgen zahlreiche Engagements für Revuen, Musicals, Auftragsarbeiten für den Broadway. Kurzum, er verdient plötzlich viel Geld.
Er hatte ein goldenes Händchen. Aus einfachen, aber guten Ideen formte er seine Stücke.
Aber Gershwin will mehr und er sollte seine Chance bekommen.
White Man-Juroren werden entscheiden. Was ist amerikanische Musik? Ein großer Wettkampf der Komponisten. Was ist amerikanische Musik?
Paul Whiteman, ein ausgebuffter Geschäftsmann und Musiker, plant einen großen Coup. Einen Wettstreit über die Frage:
Was ist amerikanische Musik?
23 Einsender beteiligen sich mit ihren Werken, darunter auch der jetzt 25-jährige Gershwin. Seine Antwort klingt so. Das berühmte Klarinetten-Glissando am Anfang.
From low F to top B flat, to sort of made this glissando from halfway through and then.
Die Kritiker während der Uraufführung horchen auf.
You know, it works.
Rhapsody in Blue. Gershwin hatte sie in Windeseile zu Papier gebracht. Die erste Idee wurde im Zug geboren zwischen New York und Boston beim Rattern der Bahnräder.
Ich hörte das Stück. Eine Art musikalisches Kaleidoskop von Amerika, unseres riesigen Schmelztiegels, unseres unnachahmlichen nationalen Elans, unseres großstädtischen Wahnsinns.
Bei der Uraufführung 1924 sitzt Gershwin selbst am Flügel.
Der Klavierpart war noch gar nicht vollständig aufgeschrieben. Alle Kadenzen, die es in diesem Werk gibt, waren noch gar nicht ausformuliert. Denn Gershwin war ein großer Improvisator. Er konnte wirklich etwas daraus machen.
Wayne Marshall hat den Klavierpart der Rhapsody in Blue schon oft gespielt.
Es gibt zwei wirklich große Momente für das Klavier im Stück. Und das sind die Kadenzen.
It is a complicated piece of music. Yeah, it is. It has to be fast and brilliant.
Ein kompliziertes Stück, schnell und brillant zu spielen und Gershwins Eintrittskarte in die Zirkel ernster Musik, wobei er weiterhin für den Broadway schreibt. Leichte Muse und hohe Kunst sind für ihn kein Widerspruch.
Gute Musik ist gute Musik.
Ja, denn sein Stil ist sehr, nun, ich benutze das Wort, anziehend. Er erreicht Menschen sofort, er geht direkt ins Herz. Melodiös, harmonisch, sehr volltönend, es ist große Musik.
Und diese Musik macht ihn schon zu Lebzeiten reich. Gershwin lebt im Überfluss. Endlose Partys, auf denen er selbst bis in die Morgenstunden am Klavier sitzt. Keine Liebe auf Dauer, stattdessen häufige Bordellbesuche. Nebenbei sammelt er Kunst, spielt Tennis, lebt in gigantischen Apartments, die er auf modernste Weise einrichten lässt.
Mein erster Eindruck von Gershwin war der eines etwas bekümmerten und beunruhigten jungen Mannes.
Erinnert sich ein Zeitgenosse.
Er schien sehr ehrgeizig und nicht sehr glücklich. Ziemlich zurückhaltend und mit sich selbst beschäftigt, misstrauisch gegen die Welt. Ähnlich einem Kind, das mehr Äpfel hat, als es in Händen halten kann und ängstlich ist, dass jemand sie ihm wegnehmen könnte.
Die erste amerikanische Oper, Porgy and Bess. Darin zahlreiche Stücke, die zu Jazz-Standards wurden, mit Pop-Qualitäten. So klang es in den 80er Jahren und so in der Probe des WDR-Rundfunkorchesters.
In the third bar. Strings, please, 45. One, two, three, up!
Wayne Marshall, Dirigent und Pianist, mahnt:
Man muss es ernst nehmen und darf es nicht unterschätzen. Gershwins Musik ist schwer zu spielen und der allerwichtigste und schwierigste Aspekt beim Spielen ist, wie sich die Musik anfühlt. Das Jazz-Feeling muss rauskommen.
Ganz nebenbei, so Wayne Marshall, habe Gershwin auch den Rap entdeckt.
Da gibt es diese Stelle, Porgy and Bess, zweiter Akt, wo Maria sich mit Sporting Life anlegt.
And your goddamn silly smile. And your 10-cent diamonds and your 5-cent bucks. Ooh, we are.
But she doesn't sing it.
Sie singt es nicht, sie spricht es. Wie ein Rap. Unglaublich. George hat das als erster gemacht.
George got there first.
Well, I was beginning to break your bones. Yes, sir.
Zurück in den Sommer 1937. Nach außen ist Gershwin der wie immer lächelnde, stets gut gelaunte Sonnyboy und Showstar. Doch hinter den Kulissen leidet er an Depressionen und Selbstzweifeln. Seiner Musik hört das niemand an.
Er hat dem nicht wirklich nachgegeben. Seine Energie, die in der Musik steckte, die blieb. Die war immer da.
Seltsame Vorfälle. Während einer Autofahrt reißt er unvermittelt die Tür auf und will seinen Chauffeur aus dem fahrenden Auto stoßen. Kurz danach kann er sich an nichts mehr erinnern. Ein anderes Mal zerknetet er ein Schokoladenpräsent zu einer Masse und reibt sich damit von Kopf bis Fuß ein. Niemand weiß die Ursache solchen Verhaltens, am wenigsten er selbst.
Ich bin jetzt 38, reich, berühmt, aber todunglücklich. Warum nur?
Kurz danach fällt er in ein Koma und wacht nie wieder auf. Erst im Krankenhaus in Los Angeles wird der Hirntumor entdeckt. Zwei Tage später stirbt er. Es war ein regnerischer Sonntag, im Sommer, heute vor 75 Jahren. 10.35 Uhr Ortszeit.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an George Gershwin, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.